Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Bielitzer und Peter Brück.
Ach, wie weihnachtlich das klingt, Beline.
Super.
Ein herzliches, warmes und adventliches Willkommen zum Herd- und Ofen-Podcast. Mein Name ist Peter Brück und mit mir unterm Weihnachtsbaum sitzt der festlich gestimmte,
Reverend Bielitzer
und muntere Weihnachtswichtel, wollte ich sagen, Michael Bielitzer. Billy, hi.
Hallo Peter.
Wir haben uns überlegt, wie wir hier im Podcast das Thema Weihnachten angehen könnten. Offensichtlichste Lösung wäre gewesen, euch einfach ein paar Anregungen zum Festessen zu geben oder mal zu schauen, was in anderen Ländern an Heiligabend so serviert wird. Und vielleicht machen wir das auch im nächsten Jahr an Weihnachten, kann gut sein. Aber für dieses Jahr haben wir uns entschieden, uns der in jedem Jahr wieder drängenden Frage nach Geschenkideen zu widmen. Und darum haben wir in dieser Folge für euch 10 Geschenkideen, von denen wir hoffen, dass sie eine Anregung für euch sein könnten bei der Frage, womit könnte ich in diesem Jahr diesem oder jenem lieben Menschen zu Weihnachten eine Freude machen oder meine Weihnachtsfeier zu Hause ein bisschen aufpimpen. Klar ist natürlich, wir sind der Herd- und Ofen-Podcast und deswegen sind alle unsere Geschenkideen aus der Küche oder für die Küche oder für einen besonderen kulinarischen Genuss. Und von dem einen oder anderen, was wir hier heute vorstellen, habt ihr bestimmt hier im Herd- und Ofen-Podcast schon mal gehört. Wir haben ferner das erste Mal eine kleine Verlosung im Programm, also spitzt eure Ohren, denn mit ein bisschen Glück könnt ihr gleich was Tolles gewinnen bei uns. Und am Ende gibt's dann, wie immer, unsere kulinarischen Erlebnisse der letzten Zeit und mein kulinarisches Erlebnis hat sogar ein bisschen was mit Weihnachten zu tun. Also ich glaube, das wird insgesamt eine kurzweilige Folge.
Ich dachte gerade schon, Peter, der wollte sagen, es wird eine kurze Folge.
Nein!
Das gab es bei uns noch nicht bisher. Eine kurze Folge.
Kurzweilig.
Ja, kurzweilig.
Ja, genau. Aber bevor wir loslegen, gibt es wie immer noch den üblichen Hinweis, wer Fragen hat zum Herd- und Ofen-Podcast, Ideen, Themen, Rezeptwünsche oder wer übers Kochen und Backen plaudern möchte mit uns, was sollte er oder sie tun?
Wer mit uns Kontakt aufnehmen will oder den Feed abonnieren will oder wissen möchte, wie man uns bei iTunes findet oder bei Spotify findet, am besten auf unsere Webseite gehen.
Jawohl.
www.herd-und-ofen-einwort-podcast.de. Dort findet man eigentlich alles.
E-Mail-Adressen, Social-Media-Kontakte.
Natürlich.
Feeds.
Rezepte.
Was auch immer das Herz begehrt, alles ist da. Aber gut, wir steigen heute ein ohne großes Vorgeplänkel. Mhm. 10 Geschenkideen zu Weihnachten,
ja,
aus der Küche oder für die Küche oder für kulinarisch Interessierte. Und du, Billy, hast die erste Geschenkidee. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe die erste und das Gerät haben wir auch schon mal in einer Folge vorgestellt.
Aha, es geht also um ein Gerät.
Ja, es geht um ein Gerät. Es handelt sich um einen Suppengrill.
Ah, ich erinnere mich.
Ja, Suppengrill Mukata kommt
ja
aus Thailand.
Ja.
Ist ein Tischgrill, thailändischer Tischgrill, wirklich für mich ein wunderbares Gerät, mit dem man Fleisch und Gemüse grillen kann, aber gleichzeitig bei der Vergrillung des Grillguts eine herrliche, wohlschmeckende Suppe entsteht.
Und das ist das Besondere an diesem Mukata. Man grillt also Fleisch und bereitet gleichzeitig eine Suppe zu.
Genau, das ist das Besondere.
Ja, ja.
Also, ich erkläre mal kurz nochmal, wie es aussieht.
Klar.
So, wir haben ein Gerät aus Aluminium. Das ist so, es gibt verschiedene Durchmesser, also rund.
Mhm.
Ich glaube, meiner hat 35 oder 40 Zentimeter Durchmesser.
Ja.
Dann sind so zwei Griffe dabei. Eigentlich sieht es ein bisschen aus wie eine Pfanne,
ja,
mit einer Suppenrinne außenrum. Und in der Mitte kann man sich vorstellen, ist so ein halber, so eine Halbkugel, so ein halber Handball.
Ja, genau.
So die Größe,
ja,
ungefähr.
Als hätte sich ein Fußball von unten durch die Pfanne durchgedrückt,
genau,
und den Boden,
genau,
in der Mitte nach oben gewölbt.
Und das muss man sich da so vorstellen. Auf diese Wölbung, da legt man die Lebensmittel.
Das Grillgut.
Gemüse, Fleisch, was man halt möchte.
Mhm.
Ja, das hat man vielleicht vorher ein bisschen mariniert. Und in dieser Wölbung, an dieser Halbkugel, sind so kleine Schlitze drin, sodass das Grillgut auch so ein bisschen Halt findet und nicht einfach runterrutscht. Sonst würde es nämlich in die außenliegende Rinne rutschen. Und dann hat man eine Brühe, die man vorher zubereitet hat. Das kann eine einfache Gemüsebrühe sein, könnte aber auch eine Hühnerbrühe sein. Und die schüttet man in diesen Ring rein.
In die Rinne.
Und wenn man jetzt anfängt zu grillen, dann läuft natürlich Flüssigkeit von dem Grillgut an dieser Kugel herunter in diese Suppenrinne rein. Und dadurch entsteht sozusagen nebenbei eine tolle Suppe.
Genau, die immer während man das Gerät benutzt, immer kräftiger wird.
Genau.
Denn es läuft ja, man legt ja mit der Zeit immer mehr Grillgut oben drauf und die Säfte daraus laufen in diese Suppe. Das heißt, im Laufe der Zeit immer mehr davon.
Genau. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wird das ganze Ding befeuert? Ich habe selbst zu Hause zwei Varianten. Es gibt einmal die Variante mit einem Campinggasunterteil und einmal viel klassischer die Feuerschale. Sich vorstellen, so eine Unterschale, da kommt dann Kohle rein, die wird angezündet und wenn die gut durchgeglüht ist, setzt man das gerade eben beschriebene Oberteil, Halbkugel mit Suppenrinne auf und dann kann man einfach loslegen. Ich empfehle dringend auch die Feuerschale zu nehmen mit den Kohlebriketts, weil ich finde dieses Campingteil, das passt nicht zusammen. Das ist auch so tatsächlich Oberschale, Original Mukata, Unterteil, irgendein Campingzubehörteil, was man dazu geschickt bekommt.
Ja.
Ich finde das Ganze sehr wackelig und wenn man mit echt heißer Suppe und so da arbeitet und am Tisch zusammen sitzt um dieses Teil herum, finde ich das nicht ganz ungefährlich. Ich habe auch in der Vorbereitung auf diese Episode heute natürlich nochmal nachgeschaut, was das Teil im Moment kostet.
Ja.
Und habe gesehen, diese Gaskombination ist nirgendwo mehr im Programm.
Mhm.
Also vielleicht ist es auch, ich habe ja schon in der Folge, in der wir das den Tischgrill besprochen haben, mich gefragt.
Herdofen-podcast.de/3,
ja.
Da ging es ums Grill.
Genau, mich gefragt, wie das irgendwie durch den deutschen TÜV gekommen sein kann, das Ding.
Ja.
Und vielleicht ist es das jetzt auch nicht mehr.
Ne? Ja.
Also ich empfehle, wie gesagt, den Mukata zusammen mit der Feuerschale für diese Kohlebriketts.
Sieht auch schöner aus.
Ist Oldschool-Grill
natürlich.
Genau. Hat man natürlich ein Problem. So kann man das jetzt nicht mehr in der Wohnung benutzen. Ne?
Ja.
Das ist dann wirklich nur noch im Garten oder auf der Terrasse möglich. Vielleicht kommt ja noch mal jemand, der wirklich sagt, ich mache ein schönes Gasunterteil, was auch passt. Dann finde ich das auch wieder harmonisch und dann ist es auch wieder ein gutes Produkt. Ja, also
aber mit der Feuerschale ist es erstmal was für draußen.
Absolut, ist es was für draußen. Und dann natürlich die... Ja,
ich wollte nur eben fragen, könntest du was zu der Größe sagen?
Komme ich noch zu.
Du hast ja eben gesagt, der bei dir zu Hause hat 35 cm Durchmesser.
Genau.
Der ist also für... Wie viele Personen geeignet?
Der ist so für 2 bis 4 Personen geeignet. Und ich würde sagen, ja, vielleicht doch eher für 2. Also bei 4 würde ich schon den 40 cm Durchmesser nehmen.
Ja.
Und er kostet zwischen 40 und 50 Euro. Also komplett Oberteil mit der Feuerschale.
Ja.
Wer jetzt drin, das was du gerade gesagt hast, drinnen grillen möchte und wirklich so ein ähnliches Prinzip haben möchte, ist mir nur einer bekannt, nämlich ein elektrischer Thai-Grill von der Firma Tom Young. Und dieser elektrische Thai-Grill kostet 150 Euro.
Mhm. Deutlich teurer also.
Ja, viel teurer. Ich habe den auch noch nicht benutzt bisher.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob das elektrische Gerät auch die nötige Power hat dazu.
Ja.
Was ich aber auch gut finde, überhaupt bei diesem ganzen Thema, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen wie ein Fondue.
Ja.
Also ganz bisschen geht es ja in diese Richtung. Man sitzt drumherum, hat diesen Mukata in der Mitte und so weiter. Ne, da wird gegrillt. Ne?
Ja, das ist einfach ein schönes gemeinschaftliches Event. Man sitzt um den Tisch rum, wie du es gerade schon gesagt hast, und bereitet gemeinsam sein Essen zu. Ne?
Ich persönlich habe auch wirklich gerne ein Fondue, nur ich hasse diese ganzen furchtbar aussehenden elektrischen Fondues.
Ja.
Ich finde, das hat einfach gar keinen Stil am Tisch. Und wenn jemand jetzt ein klassisches Fondue-Gerät haben möchte, dann empfehle ich von der Firma Staub das Fondue. Aus Gusseisen, das gibt es in Kirschrot, das sieht unglaublich gut aus, ist total hochwertig. Ich glaube, wenn man sich das einmal zulegt, dann kann man das noch an Generationen vererben. Ist allerdings auch ein bisschen teurer und kostet 130 Euro und ist auch da nicht elektrisch, sondern arbeitet mit so einem kleinen Brenner unten dran.
Ja, verstehe.
Ich habe das nur mal erwähnt, um dieses ganze Mukata-Paket sozusagen einmal nochmal zu erweitern jetzt.
Ja.
Wir haben also den Original-Mukata, dann haben wir die elektrische Tischgrill-Variante. Und wer so in Richtung Fondue denkt, da wäre mein Vorschlag, weil ich dieses Staubgerät liebe, den Fondue von Staub aus Gusseisen.
Aber Mukata ist wirklich was Außergewöhnliches, finde ich, wo man genauso gemütlich wie beim Fondue oder beim Raclette um den Tisch rumsitzt und sich gemeinsam über einen längeren Zeitraum sein Essen zubereitet.
Genau, ne? Genau, das ist das Schöne daran.
Ja, genau, ein herrliches gesellschaftliches Event, ne, wo man im Grunde den ganzen Abend mitverbringen kann. Und wenn ihr damit euren Lieben eine Freude machen wollt oder so einen schönen Abend mal verbringen oder vielleicht sogar euer Weihnachtsmenü auf dem Mukata gestalten wollt, könnte man ja auch noch machen.
Finde ich auch.
Dann schlag zu. Den Link zu Mukata und Fondue Grill stellen wir natürlich in die Shownotes.
Ja, gerne.
Das war Geschenkidee Nummer 1.
Mukata. Peter, du bist dran.
Ich würde sagen, ich steige ein mit Kochmessern. Ich finde, jeder gute Koch braucht ein gutes Messer. Und da ist ja mal so die Frage, was man am liebsten und am besten hernimmt. Und die Messer unterscheiden sich in ihrer Schärfe und in ihrer Beschaffenheit und in ihrem Gewicht und vor allem auch in ihrem Preis. Und ich finde, bei dem Preis sind wir einem großen Dschungel ausgeliefert, weil jeder hat natürlich so die Vorstellung, dass irgendwie das aus Damaszenerstahl gefaltete Santoku-Messer aus Japan für 2000 Euro ja nur wirklich das Beste sein muss und dass vielleicht ein Discounter-Messer nichts taugt. Wir haben also keine richtige Vorstellung. Deswegen finde ich immer ganz gut, da eine Empfehlung zu bekommen. Mhm. Und meine Empfehlung sind die Windmühlenmesser, vielleicht kennst du sie, von der Firma Robert Herder in Solingen. Mhm. Das ist also eine Manufaktur, die nach wie vor in Handarbeit die Messer herstellt. Mhm. Und ich hätte zwei, die ich so ein bisschen vorstellen könnte. Das eine ist tatsächlich ein Santoku. Wem der Name nichts sagt, das ist einfach die japanische Variante des deutschen Allzweckküchenmessers. Und dieses Santoku hat eine Klinge, die ist 16,5 cm lang und den Griff, der so richtig schön oldschool aussieht, gibt es in verschiedenen Hölzern, Pflaume, Olivenholz, Walnussholz und ich glaube Buche. Und so unterscheiden sich die Messer je nach Holz auch so ein bisschen im Preis. Und es gibt noch einen zweiten Unterschied. Es gibt nämlich dieses Messer in zwei Varianten, entweder mit Carbon gehärtet, dann ist es rostfrei, oder eben nicht rostfrei, dafür aber nochmal umso härter und natürlich hält es auch den Schnitt besser. Man muss es aber besser pflegen. Mhm. Und so kann jeder für sich aussuchen, was er oder vor allem natürlich der oder die Beschenkte für seinen Alltag so am besten findet. Stört es ihn, wenn so ein Messer rosten kann, dann vielleicht besser das Carbon-Gehärtete nehmen? Oder wenn er sagt, nee, ich traue es dem oder der Beschenkten durchaus zu, das Messer nach jeder Benutzung kurz abzuspülen und auch direkt abzutrocknen, dann nehme ich auf jeden Fall das nicht rostfreie. Ich würde immer diese Variante empfehlen. Ich selber habe auch eins, was auf jeden Fall rosten kann. Und wenn man es tatsächlich neben der Spüle schon mal einen Tag lang liegen lässt in leicht feuchter Umgebung, dann hat man schon mal so kleine Roststellen an dem Messer oder eben an der Spüle. So, deswegen wirklich da fleißig sein und hernehmen und immer sofort abtrocknen.
Bekommt man diesen Rost wieder weg, Peter?
Von dem Messer? Mhm. Ja, wenn man es schleift.
Schleifen also, tatsächlich.
Ja, genau. Das heißt, irgendwie, wer Lust hat, möge sich auch gleichzeitig einen Schleifstein besorgen. Die kosten nicht viel. Bei YouTube findet man 1000 Anleitungen, wie so ein Messer geschliffen wird. Das selber zu machen, finde ich, ist eine super Sache. Kann es natürlich auch zum Schleifen geben, kein Problem. Aber die halten wirklich lange ihren Schnitt. Und weshalb ich die Windmühlenmesser von Robert Herder so empfehle, ist, dass ich finde, sie haben wirklich ein astreines Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Weil, jetzt komme ich mal dazu, dieses Santoku-Messer in der rostfreien Variante losgeht bei ungefähr 55 Euro, je nachdem, was für ein Holz der Griff hat. Und das, finde ich, ist eigentlich ungeschlagen. Mhm. Also zu dem Preis ein dermaßen fantastisches Messer zu kriegen, klappt, glaube ich, sonst nicht nochmal. Und ich hatte ja gesagt, ich könnte zwei Messer hier mal vorstellen. Mhm. Das Santoku in seinen unterschiedlichen Varianten wäre also das erste. Und das zweite ist ein kleines Gemüsemesser. Das ist der Klassiker von der Windmühlenmessermanufaktur. Das hat nur eine Klinge von 6 cm. Und der Preis geht los bei ungefähr 10 Euro und man hat auch da, finde ich, ein ganz wunderbares Messer, was man im Alltag ständig einsetzen kann. Ein echtes Arbeitstier, vermackt nicht und geht durch das Schnittgut, genau wie das Santoku auch, wie durch weiche Butter.
Auch mit Holzgriff?
Auch mit Holzgriff,
auch,
mit den unterschiedlichen Hölzern für die Griffschalen und auch die Klingen. Entweder rostfrei oder eben aus diesem super hochwertigen, nicht rostfreien Carbonstahl.
Ah ja. Ne? Also 10 Euro ist natürlich wirklich ein super Preis.
Und absolut.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man das verschenken möchte, vielleicht, wenn man ein bisschen was mehr haben möchte, so nimmt man noch ein Geschirrtuch dazu, ein schönes. Oder,
genau,
oder ein Brettchen.
Man kann es schön verpacken. Genau,
schön verpacken.
Ein schönes Brettchen dazu. Ne? Gute Idee von dir. Also das wären wirklich zwei Messer, die ich ruhigen Gewissens absolut empfehlen kann.
Ja, also gefällt mir auch, finde ich auch schöne Geschenktipps. Also auch das große Messer, da könnte ich auch ins Grübeln kommen, ob ich mir das nicht mal zulege.
Ja, und du würdest wirklich ein ganz, 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 ganz fantastisches Messer erhalten. Was man vielleicht wissen muss, natürlich, das habe ich eben schon mal angedeutet, die Variante aus nicht rostfreiem Carbonstahl, was so super hart ist und so super gut den Schnitt hält, die kostet etwas mehr als die rostfreie Variante, aber auch da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch absolut ungeschlagen. Mhm. Dieses Preis-Leistungs-Verhältnis wird auch überall angepriesen, wenn man zu irgendeinem von den großen Versenden geht, Amazon oder sowas, kann man ja mal Nutzerbewertungen abgeben. Und wenn man sich da zum Beispiel von dem Santoku-Messer die Bewertungen durchliest, 30 mal 5 von 5 Sternen, keiner gibt eine andere Bewertung und alle sagen, Spitzenpreis, warum habe ich mir das nicht eher zugelegt und so weiter.
Und das benutzt du auch für alles in der Küche,
ich benutze
oder?
Das für alles, ja. Ich habe mehrere Messer natürlich und ich habe auch ein echtes Santoku-Messer aus Japan. Das haben meine Eltern mir mal irgendwann geschenkt, ich glaube zum Examen oder sowas. Und das ist natürlich auch der absolute Hammer. Mhm. Aber ich stelle wirklich fest im Alltag, benutze nur dieses Santoku aus Japan und die Windmühlenmesser und alle anderen habe ich, glaube ich, schon seit Ewigkeiten nicht mehr angefasst. Was aber auch so ein bisschen besonders ist, ist, dass diese Messer, also diese Windmühlenmesser etwas dünner sind als herkömmliche Messer und damit auch etwas leichter. Jetzt bin ich kein Schleifexperte so und weiß nicht, ob das möglicherweise auch dazu beiträgt, dass der Schnitt eben so gut ist, ne? Und dass sie wirklich durch alles wie durch Butter durchgleiten, ne? Könnte ich mir aber vorstellen. Wenn man sich damit schneidet übrigens, was natürlich auch vorkommt, ne, das ist auch so ein Schnitt, wo man sich, bevor man den Schmerz merkt, schon denkt, oh oh.
Ja.
Ne, weil das also so ein
weiß,
feiner...
Was du meinst, ja.
Aber Windmühlenmesser, das wäre meine Empfehlung zu Weihnachten. Damit könnt ihr jedem eine Freude machen. Und da hat vor allem der oder die Beschenkte wirklich lange was von.
Schön.
Idee Nummer drei.
Nummer drei. Ich habe eine Tamagoyaki-Pfanne. Sagt dir das noch was?
Das sagt mir noch was.
Ja. Also Tamagoyaki-Pfanne, erstmal finde ich das Schöne, es ist was Besonderes auch. Sieht erstmal schon auch ein bisschen skurril aus, weil es ist eine wirklich eine rechteckige Pfanne.
Ja.
Gibt es in verschiedenen Größen und die gibt es so wirklich als ganz schlichte, antihaftbeschichtete Pfanne. Ne? Da liegt es so um die 18 Euro. Aber es gibt natürlich auch die original japanische Variante als Kupferpfanne mit Holzgriff. Sieht auch echt nochmal ein bisschen geiler aus natürlich.
Klar.
Kostet dann auch direkt 80 Euro. Ne? Und ja, was ist das überhaupt? Also Tamagoyaki, das sind japanische Omelets. Und zwar gerollte Omelets. Ja? Die werden in Japan gerne so als Belag für Sushi verwendet oder als Zutat für diese Bento-Boxen, also diese japanischen Lunchboxen. Mhm. Fällt mir gerade ein, eigentlich wäre das auch noch ein Geschenktipp, weil ich finde die ganz toll.
Bento-Boxen.
Herrlich,
sehr klar.
Finde ich auch super. Ich habe auch eine, die ich auch wirklich gerne mit ins Büro nehme. Ne? Wer sich dafür interessiert, weil das jetzt nicht mein Thema ist, der soll einfach nochmal googeln, die Suchmaschine anschmeißen und danach schauen.
Gibt es auch zig verschiedene Varianten.
Ja, ne, gibt zig verschiedene Varianten. Es gibt auch einen sehr großen französischen Hersteller. Mhm. Genau, aber es sind gerollte Omelets.
Ja, die Tamagoyaki
sind
gerollte Omelets.
Und warum braucht man dafür eine rechteckige Pfanne? Ich kann ja ein Omelett natürlich auch rollen in einer runden Pfanne. Es ist einfach nur etwas besser, weil diese Rolle später in Scheiben geschnitten wird und jede Scheibe so vielleicht 2 Zentimeter stark ist. Und dann sieht man sozusagen, ja, wie nennt sich das? Maserung, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Ne? Davon, man kann also so reingucken, das ist ganz schön. Und man hat dann eben nicht diese Eckstücke. Also die dann ja sonst in einer runden Pfanne natürlich nicht so eine schöne Form hätten. Ne? Das funktioniert folgendermaßen. Ich schlage ein paar Eier auf in der Schüssel und gebe dann dazu etwas Mirin, das ist ein japanischer süßer Reiswein, etwas Sojasauce und etwas Zucker, mische das Ganze durch und fange dann an, die erste Schicht in die Pfanne laufen zu lassen. Also ganz dünn. Mhm. Und sobald das gestockt ist, diese Masse, rolle ich die mit 2 Stäbchen zu einer Seite der Pfanne hinauf und schütte wieder etwas Eiermasse nach.
Das heißt, die Rolle bleibt liegen am Rand der Pfanne?
Die Rolle bleibt in einer Ecke liegen, genau.
Und die nächste Schicht kommt dazu?
Nächste Schicht kommt dazu. Und wenn die dann wieder gestockt ist, dann rolle ich diese Rolle wieder zurück. Und die nimmt dann die andere, die Rolle, die jetzt dann unten liegt, auf. Mhm. Und die Rolle wird sozusagen dann immer dicker. Mhm. Und am Ende habe ich etwas, was A, gut schmeckt, B, gut aussieht, weil ich es nachher so in diese Scheiben schneiden kann und so eine Baumkuchenmaserung hat so ein bisschen. Und C, auch noch was ganz Besonderes im Mund ist, weil ich habe ja immer eine Seite, die etwas krosser wird, nämlich die unten zur Pfanne gerichtet ist, und eine Seite, die oben ist, die ein bisschen weicher bleibt.
Genau, man hat ein abwechslungsreiches Mundgefühl.
Genau, ne? Das finde ich genau das richtige Wort. Das finde ich eben toll. Und welche Variante, das kommt so ein bisschen darauf an,
wie viel man ausgeben will.
Ich finde die Kupferpfanne natürlich auch toll. Aber so häufig mache ich es jetzt natürlich auch nicht. Da wäre mir 80 Euro einfach ein bisschen zu viel. Also 15 mal 18 Zentimeter reicht hervorragend, um schnell 2 Rollen zu machen, um mit 2 oder 3 Personen das als Vorspeise oder sogar auch als Hauptspeise dann zu essen. 18 Euro Tamagoyaki-Pfanne.
Und sag nochmal, das, was du in die geschlagenen Eier reintust, ist Mirin?
Ja, genau.
Das heißt, das wäre was, das könnte man unter Umständen ja sogar noch mit verschenken,
ja,
wie ein kleines Fläschchen, was man sich in einem asiatischen Supermarkt oder in einem Fachgeschäft für japanische Lebensmittel besorgen kann oder im Internet natürlich.
Ich finde die Idee sehr gut, weil ich mag das auch mal. 18 Euro ist jetzt noch nicht ganz so viel Geld, wenn man also noch das Geschenk ein bisschen anreichern möchte. So wie ich es auch gerne mache, dann würde ich auch so ein kleines Set verschenken. Also ich würde
damit der Beschenkte direkt alles
genau,
aus seiner Hand hat.
Genau. Ne? Also Zucker braucht man jetzt vielleicht nicht dazu zu tun. Das hat ja jeder zu Hause. Denke ich mal, aber Reiswein, Sojasauce noch dabei. Vielleicht sogar ein paar Eier, weiß ich nicht. Hat auch jeder zu Hause, aber vielleicht ist es nett, wenn man dann wirklich auch sofort loslegen könnte damit.
Ja, klar. Mhm. Ja, schöne Idee. Finde ich super. Und es gibt ja auch bei YouTube zig Videos, wo man sich nochmal angucken kann, wie so ein japanischer Chefkoch ein Tamagoyaki-Omelette zubereitet. Dieser japanische Kochkunst hat ja immer ganz viel mit Perfektion zu tun. Mhm. Ne? Kann man auch so sehen, wie die das machen und wie die zum Beispiel auch diese Omelettes also absolut gekonnt mit Stäbchen einrollen,
genau,
zur Seite schieben und so weiter. Ne? Also das ist schon herrlich. Ja, super Idee von dir. Tamagoyaki-Pfanne. Und was ich daran auch gut finde ist, du hast jetzt schon zwei Sachen vorgestellt, die man sowohl verschenken kann, die man aber auch benutzen könnte, also sich schon vor Weihnachten anschaffen, um damit das weihnachtliche Essen zu gestalten oder zuzubereiten. Mhm. Okay. Und womit könnte man das weihnachtliche Essen feierlich würzen? Oder, was wäre auch für sich genommen, eine schöne Geschenkidee? Ich sage als Tipp Nummer 4, Salz. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, hey, warum soll ich denn Salz zu Weihnachten verschenken? Wovon ich spreche, ist natürlich ein sehr besonderes Salz, und zwar das Urmeersalz von der Firma King of Salt. Und wer die letzte Folge vom Herd und Ofen Podcast gehört hat, dem wird das jetzt bekannt vorkommen, denn da haben wir es schon mal vorgestellt, als es um regionale Lebensmittel ging. Wir haben nämlich hier einigermaßen bei uns in der Nähe, in Bad Essen, in der Nähe der Stadt Osnabrück, eine weltweite Besonderheit, nämlich in mehreren hundert Metern Tiefe ein Überbleibsel des Urmeeres, also des Meeres, was vor Millionen von Jahren große Teile der Erde bedeckt hat. Und die Firma King of Salt fördert dieses Urmeerwasser zutage und gewinnt Salz daraus. Und ich hatte die Gelegenheit, mit Boris Grönemeyer, dem Juniorchef der Firma, ein kleines Interview zu führen und habe ihn also zuerst gefragt, was es eigentlich mit dieser geologischen Besonderheit auf sich hat, dass unter der Stadt Bad Essen Jahrmillionen altes Meerwasser liegt.
Mhm. Und zwar haben wir bei uns in Bad Essen, diesem kleinen Kurort, in 800 Meter Tiefe, wie du schon richtig gesagt hast, 200 Millionen Jahre altes Meerwasser, Urmeer. Das ist also so, dass Meerwasser mal hier die norddeutsche Tiefebene bedeckt hat. Ja, also Osnabrück hatte Sandstrand, Palmen und Dinosaurier. Und dann gab es unterirdisch einen Vulkan, also flüssiges Gestein. Das hat die Erdschichten hochgedrückt. Dabei sind hier so die Gebirgsschichten entstanden. Und als die Erde aufgebrochen ist, da ist dieses Meerwasser unten zwischen zwei Tonschichten geflossen und hat sich gesammelt. Ja, also du kannst dir vorstellen, wie ein Tonkrug, in dem es nicht mehr weg kann.
Und das ist, wenn ich richtig informiert bin, auch eine weltweite Einzigartigkeit, oder?
Korrekt. Nirgends anders auf der Welt hat man bisher dieses Urmeer noch gefunden. Das kann sein, dass irgendwo noch Reste unter der Erde liegen, aber die kennt man noch nicht.
Jetzt besitzt die Firma King of Salt Schürfrecht für dieses Urmeerwasser. Das heißt, ihr dürft das zutage fördern und macht das auch. Und daraus entsteht dann euer Produkt, das Salz. Vorab vielleicht die Frage, wie unterscheidet sich denn das Bad Essener Urmeerwasser, was also in 800 Metern Tiefe lagert, von normalem Meerwasser, was wir heute in den Ozeanen haben?
Da ist ja so, dass wir eins haben, was eine ganz andere mineralische Zusammensetzung hat. Das hat mit dem heutigen nichts mehr zu tun. Und das Besondere daran ist eben an den Mineralen, dass die für den Körper jetzt nicht so relevant sind für den Mineralhaushalt, aber Geschmacksgeber sind. Ja, das ist also auch wieder das Beispiel mit dem Wein. Weinkenner sagen immer, wenn Wein auf einem mineralhaltigen Boden wächst, dann schmeckt der besonders. Und hier ist es so, unser Urmeersalz hat nachher als Salzkristall ungefähr so 91% Natriumchlorid. Und der Rest, das sind Minerale. Und bei einem Steinsalz zum Beispiel, da hast du nur, wenn du Glück hast, vielleicht 1% Minerale drin. Das ist also fast das Neunfache. Das macht den großen geschmacklichen Unterschied.
Erklär doch mal bitte, was genau bei euch in der Manufaktur passiert. Also wie wird das Wasser behandelt bzw. das Salz extrahiert?
Wir fahren zuerst zu der Quelle. Wir holen in Behältern die Flüssigkeit. Das sind so 60 Liter Behälter. Damit zapfen wir das da ab. Das kommt also wie aus einem Wasserhahn, glasklar und flüssig da raus. Und dann beginnt so ein Vorgang, der zwar ähnlich wie bei der Herstellung von einem Fleur de Sel ist, aber eben drinnen stattfindet, weil wir in Deutschland leider nicht so viel Sonne haben, dass wir draußen große Becken haben können. Und zwar haben wir flache Keramikschalen. Wir haben also einen Raum, der aufgeheizt ist, wo die Flüssigkeit langsam verdunsten kann. Und dabei bilden sich in diesen Keramikschalen Salzkristalle. Das dauert einige Stunden. Und wenn die flache Flüssigkeit, die wir da drin hatten, komplett verdunstet ist, dann wird das von Hand geerntet. Also aus den einzelnen Schalen entsprechend geholt und dann weiterverarbeitet. Das wird von uns noch gesiebt, dass es die passende Größe hat, dass man nicht so große Klumpen drin hat. Und dann auch nachher von Hand alles entsprechend verpackt.
Welche besondere Rolle kann euer Salz in der Küche einnehmen? Salz hat ja eigentlich immer so die Funktion, den Eigengeschmack des Essens vielleicht ein bisschen zu verstärken. Oder häufig ist das die Funktion, ne? Mal ketzerisch gefragt, warum soll ich also nicht normales Fleur de Sel zum Beispiel hernehmen? Was macht euer Produkt besonders?
Also einmal natürlich, wie gesagt, der Mineralgehalt aufgrund des Jahrgangs, wie ich ihn eben erklärt habe. Ein Fleur de Sel hat definitiv auch seine Berechtigung in der Küche, geschmacklich. Ja, es ist eine milde, salzige Note. Eine persönliche Herausforderung heutzutage mit dem Meersalz, gerade wie mit einem Fleur de Sel, ist die aktuelle Diskussion in der Presse um das Mikroplastik. Weil das schwimmt oben und das Fleur de Sel, das oben als Blume des Salzes abgeschöpft wird, hat natürlich damit dann extra viel davon.
Und das kommt in eurem Salz nicht vor?
Genau, unseres ist frei davon, weil es keinerlei Umwelteinflüsse, keinerlei Kontakt mit irgendwelchen Menschen hatte, wenn wir es bei uns in die kleine Manufaktur nehmen.
Jetzt hast du gerade den Geschmack des Fleur de Sel kurz beschrieben. Wie würdest du den Geschmack eures Salzes beschreiben?
Sehr würzig. Aufgrund des hohen Mineralgehaltes ist es so, dass es in Wasser verdünnt wie eine leichte Gemüsebrühe schmeckt. Ja, richtig, den Eigengeschmack der Speise würzig unterstreicht.
Hast du ein Lieblingsrezept, wo dein Salz besonders gut zur Geltung kommt?
Ja, was mein Lieblingsprodukt ist oder auf jeden Fall eins der Top Produkte für mich, ist unser Flüssigsalz tasmanischer Pfeffer. Also unser Urmeerwasser mit Stückchen von der tasmanischen Pfefferbeere, die eine sehr fruchtige Note hat. Mhm. Und ein Steak damit ist unschlagbar. Dann nimmt man danach nichts anderes mehr, um das zu würzen.
Okay, so viel zu dem Interview. Ihr seht also, es ist ein schönes, hochwertiges, in einer Manufaktur gefertigtes Salz, was zum Verschenken sich wunderbar eignet. Ich sage noch ganz kurz was zum Preis. Es gibt sehr viele Produkte, von denen ich habe hier mal vier beispielhaft rausgesucht. Sie haben also ein Kräutersalz zum Beispiel im Angebot, kostet 8 Euro. Knuspersalz, also besonders crunchige Salzkristalle, 10 Euro. Salzspray, 6 Euro. Das ist also das reine Urmeerwasser, womit man genauso gut das Essen würzen kann. Oder Flüssigsalz, direkt ein halber Liter, kostet 10 Euro. Und dankenswerterweise, und damit komme ich zu dem, was ich eben in der Anmoderation zu dieser Folge schon angekündigt habe, habt uns Boris Grönemeyer zwei Pakete von King of Salt zum Verlosen zur Verfügung gestellt. Ich sag mal eben, was da drin ist. In jedem Paket befindet sich einmal das Salzspray, das Knuspersalz, von dem ich gerade gesprochen habe, und das Flüssigsalz tasmanischer Pfeffer, was er erwähnt hat, als sein Lieblingssteakgewürz. Mhm. Und davon hauen wir zwei Pakete raus an unsere Hörer. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, bitte, ist entweder Billy oder mir eine E-Mail schreiben. peter@herdundofen-podcast.de oder an billy@herdundofen-podcast.de. Und unter allen Einsendern verlosen wir also zwei Pakete, wie gerade schon gesagt, mit Salzspray, Knuspersalz und tasmanischem Pfeffer. Eine Sache bitte nicht vergessen, eure Postanschrift muss natürlich drinstehen, damit wir euch im Gewinnfall das Paket zusenden können. Keine Sorge, Daten werden vertraulich behandelt und auch nur für das Gewinnspiel wird auf keinen Fall hier im Podcast veröffentlicht. Einsendeschluss, nicht vergessen, ist Heiligabend 2018, der 24. Dezember 2018. Und wenn ihr Lust habt, ist überhaupt kein Muss, aber für Billy und mich wäre das schön, schreibt doch bitte rein, was ihr euch so an Themen für das Jahr 2019 vorstellen könnt. Wo liegen da so eure Interessen? Würde uns interessieren. Und das war's schon. Habe ich das richtig erklärt, Billy?
Auf jeden Fall.
Super.
Alles bestens.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
Dann ziehen wir weiter durch und haben Geschenkidee Nummer 5. Was hast du im Angebot?
Nummer 5. Wir hatten ja bisher, haben wir ja Geschenkideen vorgestellt von Dingen, die man irgendwo kauft. Mhm. Aber toll ist es ja auch, etwas selbst herzustellen und etwas Selbstgemachtes zu verschenken. Und wir haben in einer unserer letzten Episoden auch eine Instant-Gemüsebrühe im Glas vorgestellt.
Ja.
Und das finde ich auch ein ganz tolles kleines Geschenk. ist nicht teuer, ist auch eigentlich relativ schnell gemacht, ist aber auch so ein bisschen für viele Leute eine Überraschung, so eine selbstgemachte Instant-Gemüsebrühe.
Mhm. Allerdings.
Und ich finde ja wirklich, eine gute Gemüsebrühe braucht man ja haufenweise in der Küche.
Ja. Ne?
Bei vielen verschiedenen Gerichten, wir hatten schon über das Risotto gesprochen, brauche ich eine gute Gemüsebrühe.
Eintöpfe.
Genau, und die jetzt selbst herzustellen, sozusagen noch parallel zu allem anderen, was man macht, ist halt ein bisschen Arbeit. Also toll, eine Instant-Gemüsebrühe zu Hause zu haben, die eben ohne Geschmacksverstärker und Zusätzen und so weiter funktioniert.
Sondern komplett handgemacht ist.
Genau, komplett handgemacht ist. Eigentlich ist es in dem Zustand auch noch keine Gemüsebrühe, sondern eine Würzpaste oder Gemüsepaste. Mhm. Ich erkläre ganz schnell, wie man das macht. Ist nämlich wirklich keine Zauberei. Wir brauchen Gemüse. Ich empfehle da Lauch, Sellerie, Möhren, Blumenkohl, all sowas. Man kann eigentlich jegliches Gemüse nehmen, sollte nur darauf achten, dass man nicht Gemüse nimmt, die stark wasserhaltig sind.
Wie Tomaten.
Tomaten, oder genau.
Ja.
Ne, weil dann ist es schon ziemlich schimmelanfällig und das wollen wir natürlich nicht haben. Weil wenn ich so eine Gemüsegewürzpaste mache, die hält normalerweise bis zu einem Jahr, aber nicht, wenn dort wasserhaltige Gemüsesorten drin sind.
Ja. Ne?
So, dann brauche ich dazu noch Salz. Also, ich brauche ein bisschen Gemüse, ich brauche Salz und der Vorgang ist ganz einfach. Ich schneide das Gemüse in grobe Stücke und wiege das Gemüse. Weil ich muss jetzt Gemüse mit Salz mischen, muss ich natürlich wissen, wie viel Salz benötige ich denn. Mhm. Und das ist ganz einfach. Ich brauche 12 Gramm pro 100 Gramm Gemüse. Und das Salz, was ich jetzt dazu tue, das konserviert eben diese Gemüsebrühe auch. Ne? Also ich wiege es ab. Pro 100 Gramm 12 Gramm Salz. Ich würde in jedem Fall auch mehr Salz empfehlen. Oder unser hervorragendes Salz, über das wir gerade eben gesprochen haben. Mhm. Und dann vermenge ich das in der Schüssel, lasse das 15 Minuten lang ziehen. Man sieht dann auch ganz schön, nach 15 Minuten tritt so ein bisschen Wasser aus dem Gemüse aus. Dann ist man eigentlich so weit, dass man es mit einem Pürierstab zum Mousse verarbeiten kann. Und man hat dann meist so eine grüne Paste in der Schüssel. Und das wird einfach in saubere Einmach- oder Schraubgläser abgefüllt. Gut verschließen, fertig, das war's. Ne? Ich habe also ein Glas mit einer grünen Paste. So, ich persönlich finde auch, das sieht gut aus.
Ja klar, sieht hübsch aus.
So, da mache ich vielleicht ein kleines Etikett drauf, handgeschrieben. Ne?
Mhm. Schleifchen oben
drum. Schleifchen oben drum.
Ja.
Ist ein schönes Geschenk. Und wie wird es in der Küche verwendet? Echt ganz einfach. Ich nehme so ein bisschen was raus mit dem Teelöffel und packe das entweder, wenn ich meine Brühe trinken will, einfach in der Tasse und schütte das mit gekochtem Wasser auf. Mhm. Oder mach ganz normal jetzt im Topf halt Wasser rein, die Paste rein, 1, 2, 3 Löffelchen, je nachdem wie kräftig sie sein soll.
Ja.
Und das Ganze verbindet sich sofort und wird sofort zu einer herrlichen Gemüsebrühe.
Meine Erfahrung ist, dass man von dieser Paste immer ein bisschen mehr braucht, als man von einer gekauften, gekörnten Gemüsebrühe
brauchte. Gebe ich dir recht. Ja.
Eigentlich sogar deutlich mehr, aber es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz herrliches Rezept und ich kann berichten, ich habe die schon ein paar Mal verschenkt.
Mhm.
Also ich habe, nachdem ich das von dir kennengelernt habe, was ja noch gar nicht so lange her ist, das auch direkt ausprobiert und gemacht und habe irgendwie meiner Nachbarin ein Glas geschenkt, meiner Mutter ein Glas geschenkt, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe noch eins verschenkt, ich weiß gerade nicht an wen. Egal, zumindest war die Rückmeldung von allen, ne, dass sie erstmal verdutzt geschaut haben, was gibt er mir da so. Ne? Aber dann, 2 Wochen später, habe ich immer die Rückmeldung gekriegt, boah ey, weißt du was, ganz echt, das ist ja total super. Ne? Mhm. Das schmeckt ja richtig toll, habe ich gar nicht erwartet und so. Ne? Also das ist echt eine super Sache und ein tolles, überraschendes Geschenk. Ich bin total froh, dass ich das durch dich kennengelernt habe. Ich habe das natürlich auch für uns jetzt schon mehrfach gemacht. Und weil es sich eben auch so lange hält, finde ich, eignet es sich als Weihnachtsgeschenk ganz besonders.
Ja, also ich finde es auch klasse und ich benutze das tatsächlich ab und zu auch im Büro. Keine Ahnung, wenn ich so ein bisschen Appetit habe, aber jetzt nicht richtiges zu essen machen will, so einfach so ein bisschen so als stärkende Brühe. So,
ja, klar.
Ne? Also mache ich mir eine Tasse davon fertig. Man hat so ein bisschen diesen kräftigen, würzigen Geschmack im Mund und das reicht mir dann manchmal auch.
Ja.
Kurz bevor ich eine Pommes Mayo esse. Nein.
Meine Nachbarin hat tatsächlich was gemacht, irgendwie fand ich auch noch ganz witzig, weil sie sich nicht vorstellen konnte und auch nicht probiert hat, dass die Gemüsewürzpaste jetzt besonders salzig ist. Sie hat halt gedacht, das schmeckt nur nach Gemüse. Hat sie ihr Essen also beim ersten Mal Gemüsewürzpaste rein und dann noch ordentlich Salz.
Oh ja.
Und das war natürlich ein bisschen hardcore.
Genau, ne? Weil wir haben ja vorhin gehört, ne? 12 Gramm pro 100 Gramm Gemüse ist ja erstmal schon relativ viel Salz.
Ja.
Aber es ist ja instant halt, also das heißt, das geht dann im Wasser schon so ein bisschen wieder verloren, das Salzige. Mhm. Aber trotzdem, man müsste eigentlich nicht mehr salzen.
Auf keinen Fall. Ist auch nicht mehr, aber eben auch nicht weniger Salz als in der gekörnten Gemüsebrühe, die man kauft. Man kann es einfach 100 pro gleich verwenden und finde es eine wunderbare Sache. Klasse.
Peter, Was hast du noch Gutes für uns?
Auf meiner Liste steht tatsächlich jetzt auch was Selbstgemachtes. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Soll ich erst noch was anderes machen?
Wie du möchtest.
Lass mich mal gucken.
Was hast du für eine Alternative noch?
Ah, komm. Meine Alternative sind die von uns hochgeschätzten und hier im Podcast schon mehrfach benutzten Salto-Weingläser.
Ja.
Und Salto-Gläser, Firma Salto, eine österreichische Manufaktur, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie unglaublich leicht sind. Das macht diese Gläser zu was ganz Besonderem. Mundgeblasen, selbstverständlich und unglaublich leicht. Ich habe mal verglichen, ein normales Weinglas wiegt so 150 bis 300 Gramm. Das Salto-Glas gleicher Größe 115, das Weißweinglas sogar nur 85 Gramm.
Wahnsinn, ja.
Das ist, als hätte man den puren Wein in der Hand. Jetzt kann man sich natürlich fragen, gibt so viele Hersteller von Weingläsern, Schottzwiesel, Riedel, Gabriel und so weiter, sind alle preislich deutlich unter den Salto-Gläsern angesiedelt, die nämlich tatsächlich alle so 30 bis 35 Euro pro Glas kosten. Also warum soll ich so viel Geld für ein Weinglas ausgeben? Und ich hätte zwei Antworten darauf. Die erste ist, das Weinglas ist ja im Prinzip das Vehikel, mit dem ich den Wein und die Aromen aus dem Wein in Mund und Nase befördere.
Mhm.
Ne? Und damit hat es natürlich schon eine spezielle Funktion. Und wie der Kelch zum Beispiel geformt ist, hat Einfluss darauf, wie ich die Aromen aus dem Wein wahrnehme. Und da ist der Firma Salto ein großer Wurf gelungen. Es gibt also drei unterschiedliche Gläser, ein Weißweinglas, ein Universalglas und ein Burgunderglas, also für Rotwein speziell. Und alle drei sind in ihrer Form wirklich einzigartig und machen das, was sie tun sollen, nämlich die Aromen in Mund und Nase bringen in außergewöhnlich guter Weise. Und dazu kommt nämlich dieses unglaublich leichte Gewicht, was einem nochmal so eine Unmittelbarkeit zu dem Wein vermittelt. Ich habe hier nochmal als Anschauungsmaterial für uns zwei Weingläser mitgebracht. Und wenn man sie sich alleine anschaut, dann sieht man schon dieses schlanke, unheimlich gelungene Design. Sie sind mundgeblasen, wie gesagt, ist kein Industrieglas. Und damit fassen sie sich auch wunderbar an. Sie haben keine Nähte oder Sollbruchstellen. Es ist also auch handwerklich einfach erste Sahne. Aber weil der Preis von 30 bis 35 Euro für so ein Glas natürlich echt nicht wenig ist, ne, habe ich gedacht, zu Weihnachten kann man damit aber einem lieben Menschen, der gerne Wein trinkt, eine ganz besondere Freude machen. Kleine Anmerkung eben noch dazu, dann bin ich auch fertig. Ich hatte ja gerade gesagt, das Glas gibt es in drei Ausführungen, als Weißweinglas, als Universalglas und als Burgunderglas, also Rotweinglas. Ich würde empfehlen, dem Beschenkten auf jeden Fall, vor allem wenn er mit Salto-Gläsern noch nicht vertraut ist, das Universalglas zu schenken, denn da können alle Sorten Wein draus genossen werden. Der Kelch hat eine unheimlich schöne, sehr moderne Form und damit macht man auf jeden Fall nichts falsch.
Also ich habe die Gläser ja auch schon oft ausprobiert bei dir und muss auch wirklich sagen, die sind wirklich was ganz Besonderes. Erstmal sehen sie toll aus und jedes Mal, wenn du mir einen Wein anbietest, und ich das Glas dann in die Hand nehme und zum Mund führe, denke ich so, boah, was für ein geiles Gefühl, dieses Glas in der Hand zu haben.
Ja.
Ist wirklich so.
Es ist wirklich ein Unterschied.
Also einfach das Gewicht, dass es so dünn ist, ist ganz, ganz toll. Ich habe mal einmal zwei Stück von dir geschenkt bekommen.
Oder hast beide schon kaputt gemacht?
Eins nach dem anderen, weil sie halt super filigran sind. Ne?
Echt? Und dann das wollte ich gerade jetzt so präsentieren und sagen, ich finde, die sind super robust.
Ja,
und das, obwohl sie so filigran sind.
Ich bin ein Schüssel wahrscheinlich. Das muss
vielleicht.
Halt, obwohl ich dachte, die packe ich nicht in die Spülmaschine, die wasche ich mit der Hand und so weiter, sind mir beide bei der Handwäsche kaputt gegangen.
Ich packe meine immer in die Spülmaschine.
Ja,
ich habe noch nie mit der Hand gewaschen. Wirklich nicht.
So. Also ich kann für jeder, der kein Schüssel ist, diese Gläser nur empfehlen. Die sind die schönsten Weingläser, die ich kenne. Ganz hervorragend.
Ja.
Also ich würde gerne bei dir ein Abo, ein Geschenkabo nehmen. Würde ich die auch immer nur benutzen. Es sind die tollsten Gläser, die ich kenne. Auf jeden Fall.
Muss man wirklich
das
sagen.
Das bleibt. Und auch jeden Euro wert.
Absolut. Und was kann man Schönes draus trinken aus diesen Weingläsern? Natürlich Wein.
Ja.
Und da gibt es zwei Weine, die ich jetzt gerne hier ergänzend zu den Gläsern noch ganz kurz präsentieren würde, weil sie mir in den letzten Jahren begegnet sind und vor allem unter dem Aspekt Preis-Leistung ich sie auch absolut ungeschlagen finde. Ein bisschen so ähnlich, wie ich das vorhin auch für die Windmühlmesser erklärt habe. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wenn man jemandem, der gerne Wein trinkt, mit ein oder zwei Salto-Gläsern eine ganz besondere Freude machen will zu Weihnachten, noch einen der beiden Weine, die jetzt kommen, dazu zu schenken. Und das erste ist ein Wein namens Les Escures aus dem Weingut Mas del Perrier im Périgord in Frankreich. Den haben wir hier in unserer Folge Frankreich, Frankreich schon mal vorgestellt. herdundofen-podcast.de/2. Ist also ein Wein aus der Malbec-Traube, die sich dadurch auszeichnet, dass sie unheimlich dunkel ist und eine unglaublich fast schwarze Farbe im Glas macht. Nur wenn man Wein gegen helles Licht hält, dann erkennt man noch so die rubinroten Noten. Und das ist ein ganz, ganz köstlicher Wein, den man ohne Probleme im Bereich 25 Euro die Flasche verorten würde. Tatsächlich kostet er aber nur 11 bis 12 Euro, je nach Anbieter. Les Escures aus dem Weingut Mas del Perrier. Und das zweite ist ein Blaufränkisch aus dem Burgenland in Österreich vom Winzer Paul Ax. Und der, den ich empfehle mit dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, nennt sich Heideboden. Paul Ax Heideboden, Jahrgang 2016. Ich habe eine Flasche hier stehen. Möchtest du einen Schluck probieren?
Gerne.
Da komme ich mal eben rüber. Natürlich auch hier aus dem
schönen Gläsern.
Aus den Salto-Gläsern. Machst du mir nicht kaputt.
Ne? Kann für nichts garantieren.
Bitteschön.
Danke. Ach, diese Gläser, wenn man die in die Hand nimmt, ist wirklich herrlich, ne?
Herrlich.
Geht so ein bisschen in die Richtung, die wir beide bevorzugen, ne?
Ja, total.
Also nicht so ein tanninhaltiger.
Nicht so ein Dampfschiff.
Dampfschiff, wie wir immer gerne sagen, ja. Ne? Kirschnote wieder, da warst du ja sowieso
für liebst, das, ne? Ja, genau, was ich liebe, wenn es gut gemacht ist und was, glaube ich, für diese Blaufränkisch-Traube auch typisch ist.
Also ich finde den klasse.
Super, ne?
Ja.
Und auch da, wie beim Les Escures, Flasche kostet zwischen 10 und, nee, stimmt gar nicht, zwischen 11 und 12 Euro, je nach Anbieter. Preis-Leistungs-Verhältnis, also top.
Finde ich toll.
Ja, klasse. Also das wäre die zweite Empfehlung. Blaufränkisch, ketzerisch könnte man sagen, die Österreicher wissen, wie man damit umgeht. Bei uns heißt dieser Wein aus der Blaufränkisch-Traube Lemberger. Und ist eigentlich nur in Baden-Württemberg beliebt. Da ist es ein Haus- und Hofwein, hat aber im Rest Deutschlands nicht so einen guten Ruf. Warum, versteht man eigentlich gar nicht so richtig. Denn sobald er aus Österreich kommt und Blaufränkisch draufsteht, hat plötzlich keiner mehr was dagegen. Ne? Aber das sind natürlich alles nur Sachen, die sich im Kopf abspielen. Also merkt euch, Blaufränkisch Heideboden 2016 aus dem Weingut Paul Ax für 11 bis 12 Euro die Flasche.
Sag mal, hast du mich jetzt gerade übers Ohr gehauen?
Warum?
Weil du in, jeder sollte 5 Sachen vorstellen. Du hast in einem Tipp 2 Gläser vorgestellt plus 2 Weine. Du hast 2 Tipps in einen Tipp gepackt.
Da möchte ich sofort kontern und sagen, ja. Du hast einen Mukata-Grill und einen Fondue-Grill vorgestellt. Sind auch 2
in einem Tipp. Ja, stimmt. Okay.
Zwei. Okay, dann Tipp Nummer 7. Du bist wieder an der Reihe.
Ich bin wieder an der Reihe. Und zwar möchte ich als Geschenktipp eine Nudelmaschine vorschlagen. Weil ich selbst habe mir vor einiger Zeit auch eine zugelegt.
Ja.
Und bin tatsächlich ganz begeistert.
Ja.
Und ich habe eine Kombi, Nudelmaschine und Nudelbuch oder 2 Nudelbücher, weil sie ein bisschen unterschiedlich sind.
Schon wieder 2 in 1.
Ja, ja. Aber das ist ja ein Geschenk nachher. Ja. Also eine Nudelmaschine, so eine ganz normale, so ein Tischgerät, meine ich damit, wie man es kennt, für Bandnudeln und Spaghetti.
Mhm.
Und ich empfehle da, weil ich es selbst damit zufrieden bin, es nicht zu teuer ist, man es auch in Deutschland gut bekommt und ich finde, dass die Maschine auch gut aussieht. Die Malkato Classic Nudelmaschine Atlas 150.
Ja.
Kennst du?
Ja. Habe, ne? Ich auch.
Ja, ach, hast du auch.
Die sogenannte, ja. Nonna Papera.
Ja.
Ja.
Die kostet so 60 Euro, je nachdem, wo man sie kauft halt. Ne? Und ich finde die toll. Sie sieht erstmal sehr gut aus. Ist auch ein Gerät, was man auch mal stehen lassen kann in der Küche. Ich habe die Maschine in Silber. Es gibt sie aber auch in ganz verschiedenen Farben, wie zum Beispiel Gold oder Weinrot. Und ja, damit kann man wirklich hervorragend Nudeln selber machen. Also die hat halt gleich diese Walze, um den Teig mehrmals zu walzen und dadurch immer dünner zu machen. Und im zweiten Gang werden daraus Bandnudeln oder Spaghetti geschnitten.
Ja, ja.
Ne? Und dazu empfehle ich 2 Nudelbücher. Das eine ist relativ neu, aus dem August diesen Jahres.
Ja.
Das heißt Nudeln mal anders von Caroline Bretherton. Also ist, glaube ich, eine Engländerin,
ja.
Aber das Buch ist auf Deutsch übersetzt. Und das sind Nudeln mal selbst gemacht aus Zucchini, Linsen und mehr. Ist der Untertitel des Buches.
Ah.
Ne? Und da sind Rezepte drin. Es sind auch klassische Getreidenudeln dabei, aber sie geht so ein bisschen mehr in Richtung rote Linsennudeln, Gemüsenudeln, Nudeln mit Kichererbsenmehl oder Mandelmehl. Und das fände ich ganz interessant, weil man da sozusagen das Spektrum noch ein bisschen erweitern kann.
Ja, absolut. Ist auch schön.
Schönes Buch, auch schön gemacht.
Ja.
Auf dem Cover ist so eine hängende rote Beete-Bandnudel abgebildet. Mhm. Sieht auch gut aus. Und das zweite Buch, was ich vorstelle, ist für all die Leute, die jetzt wirklich eher so klassisch Nudeln machen möchten, die jetzt nicht unbedingt rote Linsennudeln oder Nudeln mit Mandelmehl mögen. Und da empfehle ich wirklich, weil es auch nur 13 Euro kostet, das Buch Nudeln selbst gemacht von Cornelia Schinharl. Ist schon ein bisschen älter, von 2011. 80 einfache Rezepte für Ravioli und Co. Das ist ein kleines, schönes Buch. Daraus habe ich auch schon einiges gemacht, wie zum Beispiel die Krautfleckerl, die ich schon mal vorgestellt habe. Ja. Dann in der japanischen Variante Yakisoba. Mhm. Und ist ein tolles Buch für 13 Euro und die Rezepte funktionieren und kann ich nur empfehlen.
Super. Klasse. Tolle Geschenkidee. Nudeln mal wieder selber machen. Das macht auch viel Spaß und sie schmecken einfach besser als gekaufte Nudeln.
Finde ich auch.
Muss man einfach so sagen. Alright, dann kommen wir jetzt zu Geschenktipp Nummer 8 und ich hätte auch noch was Selbstgemachtes anzubieten oder zu empfehlen, nämlich einen schönen, schnell gemachten Snack, der sich sehr gut verschenken lässt und dieser Snack kommt eigentlich aus den USA und ich bin ja immer schon so ein bisschen vorsichtig, weil alles, was kulinarisch aus den USA kommt, ist ja normalerweise immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen, ne? Aber ich möchte vorstellen, Kale Chips. Also Chips aus Grünkohl. Die sind in den USA durchaus beliebt und man kann die da auch in jedem 7-Eleven fertig kaufen. Die kann man aber ganz leicht selber machen und gerade jetzt im Winter, wir haben ja gerade Kohlzeit und Grünkohl gibt es an jeder Ecke. Und so nehme man also, um sich Grünkohlchips herzustellen, einen Grünkohl. Dann wird als allererstes müssen die Blätter von den Strünken geschnitten werden mit einem scharfen Messer und danach zupft man die Blätter in mundgerechte Stücke. Ich würde mal sagen, etwa die Größe von Kartoffelchips, bisschen größer dürften sie durchaus sein.
Weil die schrumpfen oder?
Genau, weil die schrumpfen bei der Herstellung, genau. Ne? Und dann müssen diese Blätter erstmal gewaschen werden, weil Grünkohl ist häufig dreckig, wenn er geerntet wird und in diesen kleinen Stückchen lässt es sich sehr einfach waschen. Und danach, ganz wichtig, müssen die Blätter aber wieder getrocknet werden. Das geht am einfachsten, wenn man sie einfach in ein Küchenhandtuch schüttet, darin ein bisschen schwenkt. Man muss jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, aber sie sollten jetzt nicht mehr feucht sein jetzt von dem Waschwasser. Mhm. Und als nächstes stellt man eine Marinade für die Chips her. Am allereinfachsten aus Olivenöl und Salz. Auch da kann man hochwertiges Salz hernehmen, schönes Fleur de Sel hernehmen, aber natürlich geht auch einfaches Küchensalz, wobei das sehr salzig ist. Also wer kann oder hat, am besten Fleur de Sel.
Ja.
Und dann heizt man schon mal den Backofen auf 140 Grad, würde ich sagen, eventuell 150, auf keinen Fall wärmer. Und muss dann dafür sorgen, dass die Blätter mit der Marinade vermischt werden. Und das geht am einfachsten, indem man sie in die Schüssel mit der Marinade schüttet und das Ganze mit den Händen kurz durchknetet, weil dann ist sichergestellt, dass wirklich jedes Blatt so ein bisschen mit dem Olivenöl und dem Salz überzogen ist. Ja, und dann gibt man einfach das Ganze auf ein Backblech, schiebt es in den Backofen und dann dauert das ungefähr eine halbe Stunde. Und danach sind sie getrocknet und haben wirklich eine chipsartige Konsistenz und einen ganz, ganz fantastischen Geschmack. Ist ein geiler, selbstgemachter Snack, der sich schön verschenken lässt, sollte nach der Herstellung vom ständigen Probieren überhaupt noch was über sein. Ist lecker, gesund, weil keine Zusätze drin sind, wie in gekauften Kartoffelchips und auch ein bisschen außergewöhnlich, weil ich glaube, außerhalb der USA ist es jetzt nicht so super bekannt, ne, sich Kale-Chips zu machen.
Ich habe auch schon mal tatsächlich Grünkohlchips probiert, so aus dem Bioladen. Mhm. Und ich fand die auch total lecker und bin echt super froh, dass du jetzt mal ein Rezept vorgestellt hast, um die zu Hause selber zu machen.
Ja.
Passt auch gerade zur Zeit.
Mhm. Ne? Also, genau, weil wir gerade Kohlzeit haben.
Genau, Winter. Grünkohl ist gut zu bekommen jetzt.
Ja.
Und will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Finde ich klasse.
Zwei Sachen könnte ich noch ergänzen. Das eine ist, wenn die Chips im Ofen sind, die halbe Stunde lang, immer mal wieder die Ofentür kurz aufmachen, damit die Flüssigkeit entweichen kann. Mhm. Der Wasserdampf, der aus den Chips natürlich so langsam rausgeht. Mhm. Ne? Das ist das eine. Und das zweite ist, man kann Varianten machen davon, um den Geschmack so ein bisschen zu variieren. Mhm. Zum einen ist es sehr schön oder eignet sich sehr gut, und das mag ich persönlich auch am liebsten, einen Esslöffel Erdnussbutter in die Marinade mit reinzugeben. Dann hast du also Olivenöl, Salz und Erdnussbutter. Das auch wieder irgendwie gut vermischen, dass es also eine cremige Marinade ist. Grünkohl rein, so verteilen, dass alle Blätter was abbekommen, ab damit in den Ofen. Köstlich. Oder als zweites Chili mit rein. Dann hast du ein bisschen schärfere Variante.
Ja, klar.
Ich glaube, sogar beides, genau, das wollte ich gerade sagen, beides kombinieren. Ja. Dann hast du Chili und Erdnuss. Das sind alles schöne Varianten und zum selber snacken sowieso wunderbar. Wenn ich das bei uns mache, das hält nie lange.
Ja, glaube ich.
Also eigentlich, ich probiere mal schon eine große Portion, wenn ich, während ich sie zubereite. Und den spärlichen Rest biete ich dann noch meiner Frau an. Naja, ganz so schlimm ist nicht, aber es ist schon, es macht schon echt süchtig. Hm.
Mir fällt dazu ein, du hattest ja vorhin gesagt, Luft aus dem Backofen entweichen. Hm. Wenn ich so etwas Ähnliches mache, also die habe ich jetzt noch nicht gemacht, diese Chips, aber etwas Ähnliches mache, mache ich auch schon mal einfach einen Kochlöffel so in den Backofen rein, dass er also so einen Schlitz auf hat, dass die Luft die ganze Zeit entweichen kann.
Ja.
Und was ich gerne mal ausprobieren würde, ich habe auch einen Dörrautomaten zu Hause, ob es darin auch möglich ist, das zu machen. Aber möchte ich auf jeden Fall mal nachmachen jetzt, diese Chips.
Ganz lecker. Und verpacken kann man das natürlich schön, finde ich, in irgendeiner Art von Naturpapiertüte. So diese Tüten, die man häufig kriegt, was weiß ich, im Bioladen, wo man dann irgendwie seine Tomaten reinwirft oder sowas.
Oder vielleicht eine Dreieckstüte, wenn man die bekommt.
Das meine ich damit, diese Dreieckstüten. Ne? Das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss, wenn man so Papier hernimmt, ist, da ist ja Olivenöl dran. Das heißt, muss man schon gucken, dass die nicht zu fettig sind, sonst sollte man mal am besten irgendwie Tüte in Tüte und das so verschenken. Und dann einfach vielleicht auch eine Naturkordel drumrum, dass es irgendwie nett aussieht. Und so, finde ich, lässt es sich wunderbar verschenken.
Schön.
Cool.
Ja, finde ich wirklich gut.
Ja, Billy, dann haben wir jeder noch eins.
Jeder noch
eine Geschenkidee.
Ja, also meine letzte Geschenkidee ist auch was zum Trinken. Habe ich auch dabei. Also es ist was Stärkeres. Ein Rum, Don Papa Rum.
Ha, kann ich mich auch dran erinnern.
Haben wir auch schon mal in einer Folge besprochen. Und ich habe eine nagelneue Flasche dabei. Und kannst du auch mal deine Hand halten. Ja, ich finde schon mal, dass die Flasche sehr gut aussieht, sehr hochwertig aussieht.
Absolut.
Und ein sehr schönes gestaltetes Etikett hat.
Don Papa Rum, Small Batch, Aged in Oak.
Ja. Ist ein Rum aus den Philippinen.
Und das ist, glaube ich, was Ungewöhnliches, weil die Philippinen nicht gerade bekannt dafür sind, dass sie die großen Rumproduzenten sind.
Genau. Ich muss sagen, ich bin wirklich kein Kenner, kein Rumkenner, ich bin auch kein Whisky-Kenner. Ich habe sogar so ein bisschen meine Probleme mit dem starken Alkohol jetzt, ne, weil mir da nicht alles schmeckt. Aber in Rum habe ich mich jetzt so ein bisschen reingeschmeckt, so seit ein paar Monaten. Und diesen finde ich ganz besonders gut. Hat 40%, ist eine 700 ml Flasche. Also für mich als Geschenk sieht das schon toll aus. Auf dem Etikett siehst du eine Person.
Ja.
Ne, so, ganz schön gezeichnet. Das ist Papa Isio, der war im späten 19. Jahrhundert, habe ich natürlich recherchiert, Anführer der Revolution gegen die spanischen Besatzer. Und dieser Freiheitskämpfer, der ziert jetzt das Etikett dieses Rums.
Und nach dem ist der Rum auch benannt.
Nach dem ist der Rum
Don
auch benannt.
Papa,
ja. Genau. Also der Rum wird aus lokal angebautem Zuckerrohr hergestellt. Die Destillerie, die liegt am Fuße des Canlaon-Bergs auf der philippinischen Insel Negros. Und das ist die Zuckerhauptstadt Philippiniens. Und der wird 7 Jahre lang in Eichenfässern gereift. Und dann kommt dieser für mich wirklich wunderbare, vielschichtige Geschmack zustande. Und ich möchte, dass wir trotzdem einen ganz kleinen Schluck mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe 2 Gläser mitgebracht. So, warte, muss ich mal auspacken. Eins für dich.
Für mich ist das eine Premiere, weil du hier im Podcast diesen Rum ja auch schon mal vorgestellt hast. Als kulinarisches Erlebnis. Ich bin auch überhaupt kein Rumkenner und habe tatsächlich noch nie, glaube ich, Rum getrunken. Also vielleicht höchstens mal so
Rumaroma.
Beim Backen mal Strohrum probiert und dann ganz eklig gefunden, ne? Der, glaube ich, 80% hat oder sowas. Aber so ein edles Getränk.
Oh. Also ich rieche ihn jetzt schon.
Scheiße.
Okay. Es ist ein bisschen was daneben gegangen.
Egal. Alles klar. Boah. Wenn man schon dran riecht, so ein vanilliges Aroma, ja, das mich tatsächlich ein bisschen an Pfeifentabak erinnert.
Frischen. Ja, kandierte Früchte.
Genau, Zitrusnoten.
Ich finde, oder vielleicht Orange.
Ja, sehr, ne, gut, genau. Kandierte Orange. Super.
Merkst auch, der ist ein bisschen süßlicher.
Boah.
Aber ich finde, da tut sich wirklich was auf der Zunge, oder?
Ey, finde ich den Hammer.
Ja, ne? Finde ich auch, wirklich.
Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ja. Das ist ja der Knaller. Und also, ich bleibe bei dieser Pfeifentabaknummer. Mm. Ehrlich, oder?
Findest ja, das ich verstehe, auch, was du meinst. Mm. Weil das so ein bisschen Honig ist, Vanille, kandierte Früchte. Ne?
Genau.
Orange oder Orangenschale. Ne?
Toll.
So, vielleicht auch ein bisschen, weiß ich, ein bisschen zimtig oder sowas. Mm. Aber fast auch ganz, weihnachtlich.
Ganz,
ne,
schönen, warmen Abgang.
Ja.
Aber ganz sanft.
Ja.
Also es brennt einem nichts weg. Der ist auch nicht zu stark. Der ist auch nicht zu stark vom Alkohol geprägt.
Mm. Ich habe auch gelesen, wie gesagt, ich bin kein Kenner. Ich mag ihn nur, dass, wenn man möchte, auch ein ganz klein wenig Wasser dazugeben kann, mhm, wenn einem die 40% dann doch zu stark im Mund brennen. Ja. Weil es ist ja auch nicht gut, wenn man jetzt so einen starken Alkohol nicht gewohnt ist, wenn man den trinkt und der ganze Mund sozusagen nur brennt und man dadurch keinen Geschmack mehr im Mund hat. Ne? Mhm.
Was also, du jetzt durch die Blume mir sagst, weil ich gesagt habe, ach, der ist nicht zu stark vom Alkohol geprägt. Nein. Ich bin also voll daran gewöhnt an ein hartes Zeug.
Nein. Aber ja, also erstmal, die Flasche sieht gut aus, mir schmeckt der auch wirklich toll, richtig gut, vielschichtig, ja, ist auch nicht ganz billig, aber auch nicht super teuer, 37 Euro die Flasche, finde ich noch vollkommen in Ordnung.
Ja, so viel kostet ein guter Whisky,
ja,
mindestens, ne? Deswegen finde ich das auch absolut in Ordnung und das, was ich da gerade probieren durfte, es ist wirklich der Knaller. Ja. Und man muss ja auch sagen, das ist ja nichts, um es so wegzusaufen.
Hm, überhaupt
nicht, das heißt,
nicht, ja.
Das hält auch lange.
Glaube ich auch, ja. Also es hält bestimmt 2-3 Tage.
Ja. Also, macht einem lieben Menschen ein schönes Geschenk mit Don Papa Rum oder, wie vieles von dem, was der Billy heute vorgestellt hat, serviert ihn zum Weihnachtsfest. Mhm. An welcher Stelle im Menü, wenn du dir jetzt ein Weihnachtsessen im familiären Umfeld vorstellst, an welcher Stelle würdest du ihn servieren?
Zum Nachtisch.
Zum Nachtisch.
Ja, weil ich finde, er ist auch so ein bisschen nachtischartig, also ein bisschen süßlichere Note. Mhm. Wie wir gerade gesagt haben, kandierte Früchte und so. Kann ich mir gut vorstellen.
Super.
Vielleicht sogar anstelle eines Nachtisches, weil nach so einem Weihnachtsmenü, ich bin dann immer ziemlich voll.
Ja.
Und da finde ich so ein Don Papa Rum eigentlich eine gute,
klasse,
Alternative.
Ganz tolles Produkt und sieht auch wunderbar aus. Ja. Das finde ich sowieso immer was Schönes, wenn das beides zusammengeht, oder? Wenn man,
ja,
ein Produkt,
genau,
hat, zu, aus einer Manufaktur, was super aussieht und dann auch noch ganz, ganz, ganz klasse schmeckt. Herrlich.
Peter, kommen wir zu deinem letzten Vorschlag. Ich bin gespannt.
Tipp Nummer 10. Ich möchte gerne noch präsentieren etwas, was Stammhörern des Herd- und Ofen-Podcasts, die von Anfang an dabei sind, vielleicht bekannt vorkommt, nämlich die sogenannten Dolsot, also koreanische Steinschalen, die sich über Feuer oder im Ofen ganz, ganz stark erhitzen lassen und worin man dann ein Essen serviert, was durch diese Schalen entweder warm gehalten, meistens aber noch am Tisch, weil die Schalen so heiß sind, weiter durchgebraten wird. Das typische Gericht, was man in die Dolsot geben würde, ist das sogenannte Bibimbap. Oder zusammengezogen, Dolsot Bibimbap. Heißt auf Deutsch gemischter Reis, glaube ich. Und bedeutet einfach nur, dass man einen Reis zubereitet und parallel in der Pfanne unterschiedliche Gemüse, einfach auf was man Lust hat, mit ein bisschen Gewürzen, das kann eine Chilipaste sein, das kann auch sein, einfach eine Mischung aus vielleicht Ingwer und Knoblauch, in der Pfanne einzeln anbrät. Und dann hat man 5 bis 6 unterschiedliche Gemüse, gut eignen sich Lauch, Pilze, Möhren, Kohlrabi, Mais oder sowas. Dann nimmt man diese Schalen, packt die in den so heiß wie möglich eingestellten Ofen, dass sie also möglichst heiß werden, streicht die ein bisschen mit einem hitzebeständigen Öl aus, Erdnussöl oder ähnliches. Dann wird der Reis, den man vorher zubereitet hat, reingegeben und dann das Gemüse schön auf diesem Reis in der Schale drapiert. Wenn man möchte, gibt man noch ein Ei drüber oder ein Spiegelei und dann wird das Ganze zum Tisch gebracht. Und man wartet einen kleinen Moment, merkt also schon, wie der Reis in dieser Dolsot, in dieser Schale anbackt und dann das Gemüse unter den Reis gehoben und aus den Schalen auf den Teller gegeben und verzehrt. Ist eine ganz wunderbare Sache, ein ganz köstliches Essen, Dolsot Bibimbap, setzt aber voraus, dass man diese Schalen hat.
Mhm.
Und die gibt es in allen möglichen Ausprägungen und natürlich auch unterschiedlichen Preisstufen. Die, die ich empfehlen würde, kosten 26 Euro. Mhm. Also ist auch nicht ganz günstig, weil letztendlich ist es nur eine Schale. Aber es ist, muss man sagen, ein hochwertiger Suppenteller von einer Porzellanmanufaktur wie zum Beispiel Rosenthal oder Meißner Porzellan. Der kostet auch ungefähr so viel. Mhm. Ne? Und dann relativiert sich das Ganze wieder schon ein bisschen. Und was man eben drin zubereitet, ist was, was für unsere Geschmäcker doch eher außergewöhnlich ist.
Also Dolsort Bibimbap. Ja, ich habe die beiden, ich habe zwei dieser Schalen auch zu Hause. Mhm. Durch deine Anregung habe ich mir die in Holland gekauft, weil ich die im asiatischen Laden dann da entdeckt habe.
Ja.
Mich sofort daran erinnert, dass du davon so geschwärmt hast. Und wir haben damit jetzt auch schon einige Male Reis, ja nicht zubereitet, aber präsentiert sozusagen. Ja. Und das ist Tolle daran, finde ich, dass eben noch diese Röstaromen entstehen. Ne?
Genau.
Also weil
der Reis anbackt, genau, in diesen anbackt, Schalen.
Ne? Ja. Und das finde ich einfach klasse. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, ist herrlich. Ne?
Ja.
Und man könnte diese Schalen verschenken zusammen mit einem koreanischen Kochbuch. Mhm. Und in diesem Kochbuch würde auch nochmal stehen, wie genau man das Bibimbap zubereitet. Und ich habe tatsächlich in der letzten Zeit mich so ein bisschen mit koreanischer Küche beschäftigt und habe verschiedene Kochbücher mir angeschaut. Mhm. Und bin bei einem hängen geblieben von Mang Chi. Die ist also ein Social Media und YouTube Superstar. Und das ist auch das, was ich daran erstmal so zweifelhaft fand. Ich hatte also unglaublich schöne Bücher aus Gestaltenverlag und was weiß ich, ne? Also die alle toll aussahen. Und aber wirklich irgendwie war das Buch von Mang Chi, also dieser Koreanerin, die bei YouTube immer koreanische Essen zubereitet und jedes Video übrigens anfängt mit Hi everybody und dabei mit ihrer kleinen Hand in die Kamera winkt. Das fand ich irgendwie das Praktischste und auch Interessanteste. Es ist, das muss ich sagen, und für ein Weihnachtsgeschenk möchte man ja auch immer, dass es irgendwie schön aussieht und gut präsentiert wird. Es ist nicht das Schönste der Bücher, die ich hatte. Aber mit dem Beschenken tut man damit trotzdem was Gutes, weil ich wirklich finde, dass es für einen Einstieg in die koreanische Küche wirklich beste Kochbuch war. Jede Zutat wird einzeln erklärt. Es wird erklärt, wie ein koreanisches Menü, woraus es normalerweise besteht. Sie gehen stark mit den Jahreszeiten, zum Beispiel beim Kochen. Gesundheitliche Aspekte spielen eine Rolle und so weiter. Das hat sie alles schön übersichtlich zusammengefasst. Und toll ist auch, kleiner Nebeneffekt, wer damit kocht. Alle Gerichte, die in diesem Buch stehen, finden sich auch irgendwo bei YouTube als Video.
Mhm, das ist heißt, natürlich auch super.
Genau, das finde ich nämlich auch toll. Das heißt, man kann damit kochen und gleichzeitig, wenn es einen interessiert, immer auch mal gucken, wie bereitet sie das live zu.
Mhm.
Und das als kleine Ergänzung zu den Dolsort-Schalen. Warum nicht?
Also wenn ein Kochbuch gut aussieht, finde ich das natürlich auch toll. Aber hier kommt es dann wahrscheinlich einfach mehr auf den Inhalt an.
Genau, hier kommt es auf den Inhalt an.
Und wenn du dir die Konkurrenz ein bisschen angesehen hast und das das Beste ist, würde ich das auch empfehlen.
Absolut, genau.
Was man auch machen könnte, man könnte auch einfach, finde ich so, ein Rezept finde ich auch schön, wenn man jetzt nicht noch neben den Schalen noch mehr Geld ausgeben möchte, könnte man einfach das Rezept so aufschreiben, handgeschrieben, finde ich auch ganz nett.
Oder
auf so eine Papierrolle dazugeben.
Oder man geht auf herdundofen-podcast.de/9. Also die Unterseite unserer Website zu dieser Folge Nummer 9, findet dort verlinkt unser Dolsort Bibimbap Rezept und dort gibt es sogar, wenn man es sich richtig schön ausdrucken will, unten einen Button Rezept als PDF. Gibt es für alle unsere Rezepte und dann hat man nämlich das Rezept wie aus einem wunderbaren Kochbuch, schön mit Foto, als DIN A4 PDF. Und dann druckt man für den Beschenkten das einfach aus.
Ja.
Auf Büttenpapier.
Mhm, okay.
Und überreicht es dem Beschenkten und sagt, hier, diese tolle Schale möchte ich dir schenken. Und dazu ein Rezept aus meinem absoluten Lieblingspodcast, dem Herd- und Ofen-Podcast, auf Büttenpapier ausgedruckt.
Ja.
Nein, aber das wäre eine schöne Sache, um es noch eben komplett zu machen. Das Buch, was ich empfehle, heißt also Koreanisch kochen. Die Autorin heißt Mang Chi, ist ein Künstlername, keiner weiß, wie sie richtig heißt. Mhm. Erschienen bei Riva, kostet 24,99 €. Aber auch das verlinken wir natürlich, wie alles, was wir heute vorgestellt haben, in den Shownotes.
Mhm. Sind wir durch mit unseren Geschenkvorschlägen, oder?
Sind wir durch mit unseren Geschenkvorschlägen. Was bleibt, Billy?
Ich weiß es nicht, sag du es mir, Peter.
Die kulinarischen Erlebnisse der letzten Zeit.
Ja.
Und auch da habe ich eine kleine Überraschung für dich.
Pass auf.
Die kulinarischen Erlebnisse der letzten Zeit.
Ah.
Jetzt im Herd- und Ofen-Podcast.
Ein eigenes Jingle für diese Kategorie.
Sehr schön.
Hört sich super an. Die liebe Ines Deinert, Sprecherin von Beruf, die uns immer freundlicherweise weiterhilft.
Tolle Sprecherin.
Genau, hat auch hier sich wieder ins Zeug gelegt und uns eine schöne Sprachaufnahme übermittelt. www.einfachines.de ist ihre Domain für alle, die mal gucken wollen.
Tolle Stimme, finde ich.
Tolle Stimme, finde ich auch. Ganz lieb, ganz freundlich und auch, das möchte ich betonen, ein wunderbarer Mensch dahinter. Genauso nett, wie die Stimme klingt. Okay, Billy. Kulinarische Erlebnisse der letzten Zeit hat die Ines gerade angekündigt. Was hast du zu berichten?
Also ich habe jetzt nichts, was ich wirklich erst vor ganz kurzem entdeckt habe.
Ah, das wird bei mir gleich auch so sein.
Ja, sehr gut. Aber trotzdem ist es etwas, was jetzt gerade im Moment wieder verstärkt, was ich abends verstärkt esse. Und es passt so ein bisschen zu einem Snack, den du vorhin vorgestellt hast, nämlich den Grünkohlchips. Mhm. Ne? Und ich finde trotzdem, dass es jetzt auch so ein bisschen in die Zeit passt, weil ich gehe zum Beispiel jetzt gleich, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, zum Adventskaffee trinken zu meiner Schwiegermutter und da gibt es natürlich Kuchen und so weiter und man wird zum Essen eingeladen und so. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob du das kennst, habe ich dann abends nochmal Bock irgendwie auf so einen, ja, so ein bisschen würzigen Snack oder sowas. Ne?
Ja klar, was Herzhaftes
was
nach
Herzhaftes.
Dem ganzen Süßkram am Nachmittag.
Ganz genau, ne? Nach dem ganzen Adventsgebäck oder Adventskuchen und so weiter. Und ich habe schon vor einiger Zeit diese Sojabohnen entdeckt, also Edamame. Mhm. Und da stehe ich wirklich total drauf. Also es ist ja ganz oft so, dass wenn man die Wahl hat zwischen irgendeinem gesunden Zeugs, was man abends snacken kann, oder Schoki oder Chips, ja, dann würde ich immer zu Schokolade und Chips und so greifen. Außer bei diesen Sojabohnen. Die finde ich wirklich so geil und lecker, dass ich wirklich immer mal denke, nee, ich habe jetzt Bock, mir davon eine Tüte zu machen.
Ich kenne die und finde die auch ganz fantastisch. Und jetzt müssen wir erstmal eine Sache klären. Ich kenne sie nämlich als Edamame-Bohnen.
Was habe ich gesagt?
Edamame, glaube ich.
Ja, okay, ja, du bist, da kennst du dich besser aus.
Nein, überhaupt nicht. Und, ich wollte nur sagen, ich kenne das immer so.
Ja, ich habe, glaube ich, Edamame gesagt. Und wie heißt es wirklich? Sag nochmal bitte.
Ich weiß nicht, wie es wirklich heißt. Ich kenne sie als Edamame.
Edamame, ja, genau. Das ist eine etwas andere Betonung tatsächlich bei den Silben.
Wir sprechen natürlich von dem Gleichen.
Genau.
Okay, ja, keine Ahnung.
Okay.
Wir müssen uns mal irgendwie, wie macht man denn sowas? Auf YouTube gehen, hören, wie das ein Japaner sagt. Ne?
Wahrscheinlich, ja, genau. Also das sind unreif geerntete Sojabohnen, die man im Ganzen gart. Also das heißt, ich habe einfach tatsächlich immer mehrere Packungen tiefgefrorener Bohnen zu Hause.
Gibt es im asiatischen Supermarkt zum
genau,
Beispiel.
Genau, genau. Kostet ein paar Euro, 3 Euro oder sowas.
Ja, genau, ist nicht teuer.
Nehme einfach eine aus dem Tiefkühlfach, die sind noch tiefgefroren, setze einen Topf mit Wasser auf, bring den zum Kochen, salz den schön, Sojabohnen rein. Ich weiß nicht, mache ich so nach Gefühl 3, 4, 5
Minuten. Wie du halt essen willst. Achso, Entschuldigung.
Achso, ja, ja,
Kochzeit,
genau.
Ja.
Kochzeit, ne? Dann sind die fertig, dann gieße ich die ab. Wenn ich Lust habe, gebe ich danach nochmal auf die noch heißen Bohnen, gebe ich nochmal etwas grobes Meersalz dazu, rühre das so ein bisschen um. Und was ich gerade vergessen habe, ist, man gart also die Bohne im Ganzen. Ne? Das heißt, in der Schote noch. Ne? Und die Schote selbst wird nicht gegessen. Ich hatte schon mal, weil ich darauf geachtet habe, abends Gäste. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und jemand hat dann so auf dieser Schote rumgekaut und guckte nicht gerade begeistert. Verstehe ich auch. Weil wenn man das nicht kennt, denkt man, das Ganze ist der Snack. Ne?
Genau, man muss aber, es den Gästen erklären.
Genau, man nimmt es aber wirklich, man nimmt die Schote dann aus, also die fertig gegarte Schote aus der Schüssel oder wie immer man das auch präsentiert, heraus. Und lutscht dann sozusagen oder drückt oder lutscht diese Sojabohnen dann aus der Schote. Und das Besondere daran, das befriedigt mich wirklich. Ja? Also das ist sowas, wie was man manchmal auch hat, wenn man so Chips isst. Ja? Also bis zu einem gewissen Stadium auf jeden Fall. Nachher ist man wieder unzufrieden, weil man denkt, was habe ich mir jetzt gerade angetan?
Oh ja.
Aber das hat wirklich so einen würzigen Geschmack. Die schmecken leicht nussig und wenn man die salzt, auch ein bisschen salzig, ne, kann ich eine ganze Schüssel von essen. Und finde ich super lecker, kostet nur ein paar Euro. Und gibt es bei mir wirklich eigentlich einmal die Woche oder sowas, denke ich da abends dran und mach mir die.
Ja, geil, dass du das hier mal vorstellst, weil das finde ich wirklich auch eine ganz tolle Sache ist. Und im Besonderen, du hast ja gerade erklärt, dass die Bohnen in kochendem Wasser gegart werden. Und dann hast du ja gesagt, dann gebe ich danach noch ein bisschen Salz darauf. Ne? Jetzt könnte man ja sagen, ja Moment mal, wenn das Salz auf der Schote ist und ich hole die Bohne sowieso da raus, um sie zu essen. wieso muss ich denn dann salzen? Und der Gag ist natürlich, dass das Salz, dadurch, dass man diese Schote so ein bisschen ablutscht,
genau,
du von außen, von der Schote, das Salz ablutscht und in deinen Mund kriegst und dir gleichzeitig irgendwie diese Bohne aus der Schote in den Mund zuzilzt. Ne?
Mhm, genau.
Und dieses Zusammenspiel ist wirklich ganz toll.
Ich glaube sogar, dass das auch in Japan so als Snack gegessen wird. Ich habe gelesen, dass es auch so als Beilage, so in Kneipen, als Beilage zum Bier serviert wird. Ja. Mhm.
Ich kenne noch als Variation, dass man nicht nur Salz drauf gibt, sondern auch ein bisschen Chili-Pulver. Zum Beispiel, dass sie also auch noch eine leichte Schärfe haben.
Ja, habe ich noch nicht probiert, aber hört sich auch
gut an. Also finde ich auch eine ganz, ganz, ganz leckere Sachen. Edamame oder Edamame-Bohnen.
Wahrscheinlich hast du recht.
Aber recht? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ja. Ich habe mir einfach das irgendwo so gehört und dann so gemerkt. Keine Ahnung.
Was hast du für uns, Peter?
Ich habe ein kleines Erlebnis, was wie bei dir auch schon ein bisschen zurückliegt. Und zwar war ich im September 2017 in Süditalien. Und da habe ich was Tolles erlebt. Ich muss aber ein bisschen weiter ausholen. Und ich habe ja eben auch gesagt, es hat was mit Weihnachten zu tun. Und die Hinführung versuche ich jetzt gerade mal herzustellen. Mhm. Sandra und ich, wenn wir verreisen, benutzen meistens Wohnungen von Airbnb, um zu übernachten, weil wir es immer schön finden, direkt mit den Gastgebern in Kontakt zu kommen, ne? Und so Land und Leute besser kennenzulernen. Und waren also vor, ich glaube, 4 Jahren oder sowas, in der Nähe der Amalfiküste am Golf von Neapel in Süditalien in einer süßen Airbnb-Unterkunft bei einer italienischen Familie, die also auch nur ein Gästezimmer hatten mit einem kleinen Küchenbereich und einer wunderbaren Terrasse, wo man dann also abends sitzen konnte und schauen, wie bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Herrlich war das. Und dann haben wir erfahren irgendwann, dass sie 2 Jahre später gesagt haben, okay, dieses Airbnb-Geschäft, uns gefällt das gut und wir bauen ein bisschen aus und machen ein Bed and Breakfast draus. Und weil wir uns mit denen gut verstanden haben und ich auch immer mit denen in Kontakt geblieben bin, habe ich also so ein bisschen mit dem Sohn der Familie, Luigi, auch bei Facebook immer weiter Kontakt gehabt und mit ihm geschrieben und so. Ne? Und irgendwann haben Sandra und ich entschieden, wir würden gerne mal wieder in die Gegend fahren. Ich habe also Luigi angeschrieben und habe gesagt, hier, wie sieht's aus? Könnten wir bei euch übernachten? Ist die neue Unterkunft schon fertig? Und dann hat er gesagt, ey, das trifft sich gut. Wir haben zwar noch nicht eröffnet, aber das Ding ist so gut wie fertig und wir bräuchten unbedingt Beta-Tester, die also einfach mal hier schlafen und uns auch noch mal so ein bisschen Feedback geben, wie sie das finden. Und das passte zeitlich ganz genau und deswegen haben wir das auch gemacht. Und war natürlich alles super, aber vor allem waren wir also zu einer Zeit da, als wirklich gerade dieser Umbau fertig war und deswegen hat die Familie für alle, die mitgeholfen haben, diese neue Bed-and-Breakfast-Lokalität zu erbauen, ein großes Festessen veranstaltet. Mhm. Und zudem waren wir auch eingeladen. Und dann saßen wir also mit 30 Italienern, wie man sich das so vorstellt. Es war ein herrliches Erlebnis für mich, auf einer großen Terrasse um einen Tisch mit Blick auf Capri im Sonnenuntergang und haben gegessen. Und die Familie hat ganz viele ganz tolle Sachen aufgetischt, auch alles total ungewöhnliche Dinge. Auch für uns als Vegetarier irgendwie Rücksicht genommen auf das, was wir eben mögen. Ich sag mal nur ein Beispiel, wollte ich eigentlich gar nicht von erzählen, aber weil ich das so abgefahren finde. Sie haben also Scamorza genommen, also den über Buchenholz geräucherten italienischen Käse, halbiert und dann vom heimischen Zitronenbaum ein Blatt abgemacht, also keine Zitrone, sondern ein großes Blatt, was ja auch ganz viele Zitrusaromen enthält, haben den Scamorza, den geschnittenen, mit der Schnittfläche auf dieses Blatt gelegt und das Ganze im Ofen gegrillt. Und dadurch ziehen diese Zitrusaromen aus dem Blatt in diesen Käse und der wurde uns einfach so als Zwischenmahlzeit serviert. Ne? Und ich bin wirklich hinten rüber gefallen, weil es dermaßen köstlich war. Aber die eigentliche Geschichte und die Hinführung zu Weihnachten war was anderes. Wir saßen da natürlich, konnte mich natürlich nicht mit allen 30 Leuten unterhalten, sondern mit den Italienern, mit denen wir da saßen. Dabei war auch ein ganz netter Mann, dessen Rolle bei dem Hausbau ich jetzt auch gar nicht kannte, aber der irgendwie, würde ich mal tippen, ungefähr 60 Jahre alt war. Und der mir also erzählt hat, dass jetzt gerade im September für ihn die Zeit ist, wo er die ganzen Pomodori aus seinem Garten, ganz stolz auf seine irgendwie tollen Pomodori, die er also jedes Jahr sich selber zieht in seinem Garten, wo er die also einmacht, um im Winter dann von diesen Pomodori aus seinem eigenen Garten auch noch zehren zu können. Mhm. Muss also eine Methode haben, seine Pomodori haltbar zu machen. Wie er das macht, ganz einfach, er nimmt Gläser, packt die Tomaten in geschnitten mit ein bisschen Knoblauch, Basilikum und Öl in diese Gläser, dann werden die Gläser zugemacht, in kochendes Wasser gestellt, einfach 30 Minuten gekocht und damit sind die Tomaten haltbar.
Ja.
Und jetzt, Weihnachten, ist es für ihn so, dass er an Heiligabend die Tradition hat, schon seit Jahren das erste Glas dieser Pomodori aus seinem eigenen Garten wieder zu öffnen und es gemeinsam mit der Familie zu verspeisen.
Na schön, ja.
Und sich zu erinnern an den wunderbar warmen Sommer, in dem diese Pomodori gereift
sind. Na toll.
Ja. Und das war also mein kleines Erlebnis, wo ich gedacht habe, hier in diese weihnachtliche Folge passt es vielleicht ein bisschen rein.
Ja.
Okay, dann schließen wir also auch diese Weihnachtsfolge ab. Tausend Dank, ihr Lieben, dass ihr wieder bis zum Ende zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt jetzt vielleicht die eine oder andere Idee bekommen, mit was ihr euren Liebsten zu Weihnachten eine kleine Freude machen könnt. Wenn ihr euch jetzt nicht alle Geschenkideen merken konntet oder zu dem einen oder anderen noch einen Link braucht oder sowas, dann schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. Da haben wir alles nochmal aufgelistet. Die Adresse für diese Folge Nummer 9 vom Herd und Ofen Podcast lautet, Billy,
herdundofen-podcast.de/9.
Und wenn ihr jetzt gleich in der Podcast-App auf eurem Smartphone oder auf Spotify oder in iTunes beim Herd und Ofen Podcast auf Abonnieren klickt, dann versprechen wir euch, wird euer größter Weihnachtswunsch wahr. Vorausgesetzt natürlich, euer größter Weihnachtswunsch ist, den Herd und Ofen Podcast in Zukunft nicht mehr zu verpassen.
Peter, ich habe schon einen Wunsch.
Erzähl.
Macht bitte, dass diese Weihnachtsmusik aufhört.
Ja, hast ja gleich geschafft. Vergesst die Verlosung nicht, wollte ich noch sagen. Bis zum 24. Dezember 2018 einfach eine E-Mail schicken an peter@herdundofen-podcast.de oder an billy@herdundofen-podcast.de. Und zu guter Letzt bleibt uns beiden noch, euch allen eine schöne Adventszeit zu wünschen, einen märchenhaften Heiligabend und natürlich ein paar ruhige und friedliche Tage. Lasst euch nicht stressen. Also, danke, dass ihr uns zuhört. Das ist für uns das schönste Geschenk von allen. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten.
Ciao.